die Differenzen anschauen. Ein erstes Faktum, eine erste Tatsache. Weltweit gibt es über 6.800 verschiedene Sprachen, die man bisher so erfasst hat in einer Liste. Diese Zahl beinhaltet nicht die Dialekte, sonst gäbe es ein Mehrfaches. Eine zweite Tatsache. Gewisse Sprachen zeigen untereinander eindeutig. Holländisch und Deutsch. Solche Sprachen, die so deutlich verwandt erscheinen, gehören zu einem gemeinsamen Sprachstamm. Weltweit gibt es einige Dutzend Sprachstämme. Ich drücke mich da ein bisschen ungenau aus. Das hängt damit zusammen, dass man zwar etwa 6.800 Sprachen bisher aufgelistet hat, aber viele sind noch zu wenig erforscht, sodass man hier ein Problem hat zu sagen, endgültig zu welchen Sprachstämmen sie gehören. Also da muss die Forschung noch einige Fortschritte machen. Beispiele für Sprachstämme sind indoeuropäisch. Das ist der Sprachstamm, der fast alle europäischen Sprachen umfasst, aber dann auch weitere Sprachen in Asien bis nach Indien. Zum Beispiel die indischen Sprachen, da gehören viele auch zu diesem Sprachstamm, sind also verwandt mit Deutsch. Dann gibt es den Sprachstamm des Hamito-Semitischen, dazu gehört Arabisch, Hebräisch, Babylonisch und so weiter. Drittens Sino-Tibetisch, da gehören zum Beispiel alle chinesischen Dialekte dazu, sondern Uralisch-Altaisch, Niger-Kordofanisch, Paläoasiatisch und so weiter und so fort. Innerhalb eines Sprachstammes werden besonders eng verwandte Sprachen zu Sprachfamilien zusammengefasst. Zum Beispiel gibt es bei den indoeuropäischen Sprachen als Untergruppe die romanischen Sprachen. Dazu gehört Italienisch, Französisch, Spanisch und so weiter. Dann die Familie der germanischen Sprachen. Dazu gehört Deutsch, Schweizerdeutsch, Holländisch, Englisch und so weiter. Dann die slawischen Sprachen wie Polnisch, Kroatisch, Russisch und so weiter. Die Ähnlichkeit der romanischen Sprachen, Italienisch, Französisch, Spanisch und so weiter, erklärt sich nachweislich, das heißt durch Dokumente belegbar, durch Abstammung vom Latein. Aus dem Latein, durch Dialektbildung, hat sich mit der Zeit das Französische herausgebildet, das Italienische, aber auch Spanisch, Portugiesisch, Romanisch, Rumänisch, Katalanisch, Provenzalisch, Sardisch und so weiter. Sprachen verschiedener Sprachstämme können nicht auf eine gemeinsame Ursprache zurückgeführt werden. Da gibt es einfach zu wenig Argumente. Das ist überhaupt nicht griffig. Also man könnte Hebräisch aus den hamitosemitischen Sprachen nicht als urverwandt mit Deutsch betrachten, aus dem Indoeuropäischen. Die über 6.800 Sprachen können aber vernünftigerweise auf einige Dutzend Ursprachen zurückgeführt werden. Ein weiteres Faktum. Die menschlichen Sprachen sind fantastische, genial und komplex konzipierte Zeichen oder Codesysteme, um Gedanken und Ideen auszudrücken. Im Tierreich gibt es keine irgendwie mit den menschlichen Sprachen vergleichbare Kommunikationssysteme. Die Art der Kommunikation mit Lautsprachen, wie wir das kennen, ist also typisch menschlich. Bei den Tieren fehlt es allgemein an den nötigen neurobiologischen Voraussetzungen für die Erzeugung und für das Verständnis von Sprache. Ich glaube, wir haben im Gehirn, meistens auf der linken Seite, haben wir das Broca-Zentrum, wie hier angezeigt. In diesem Bereich des Gehirns wird Sprache produziert. Dann haben wir aber weiter auch auf der linken Seite, etwas weiter nach hinten versetzt, das Wernicke-Zentrum. Das ist das Zentrum des Sprachverständnisses. Dort ist es uns Menschen möglich, mit Hilfe dieses Zentrums Sprache, die wir hören, zu entschlüsseln, zu verstehen. Wenn jemand einen Autounfall hat und bei ihm wird das Broca-Zentrum zerstört, dann wird die Folge sein, dass eine solche Person nicht mehr sprechen kann. Aber das bedeutet nicht, dass dieselbe Person Sprache sehr gut nach wie vor versteht. Nämlich deshalb, weil das Wernicke-Zentrum immer noch intakt ist. Diese beiden Zentren fehlen bei den Tieren. Es ist ganz wichtig zu sehen, Lautäußerungen werden bei Säugetieren, und dazu gehören auch die Menschenaffen, durch das limbische System gesteuert. Das limbische System ist eine Art Gefühlszentrum tief im Gehirn, das haben wir Menschen auch. Und das ist also wichtig für das Kläffen des Hundes und so weiter und für das Grunzen der Affen. Es wird auf einer ganz anderen Ebene gesteuert als die Sprache des Menschen. Menschliche Sprache unterscheidet sich grundsätzlich von allen tierischen Kommunikationssystemen. Das hatte schon vor Jahren der größte Sprachwissenschaftler des 20. Jahrhunderts, Noam Chomsky, gesagt. Obwohl er ein Evolutionist war und ein überzeugter Sozialist, hat er aber ganz klar gesagt, wir können menschliche Sprache nicht aus tierischen Kommunikationssystemen ableiten. Es ist etwas völlig anderes. Es wäre wie, wenn wir Gehen aus der Lunge ableiten würden. Das hat nichts miteinander zu tun. Weiter, menschliche Sprachen haben im Prinzip grenzenlose Ausdrucksmöglichkeiten. Im Prinzip kann man alles sagen, was man will. Und wenn man etwas nicht sagen kann, dann kann man neue Wörter erfinden und kann es trotzdem sagen. Alle normalen Kinder können jede x-beliebige Sprache der Welt perfekt und akzentfrei erlernen. Ob es sich dabei um Mandarin, Chinesisch, Swahili, eine afrikanische Sprache, Schweizerdeutsch oder Wintu, eine indianische Sprache aus Kalifornien, handelt, das spielt hierbei überhaupt keine Rolle. Wir haben das 6-mal ausprobiert und es hat jedes Mal funktioniert. Unsere 3 Jungs und unsere 3 Mädchen, die sprechen akzentfrei Schweizerdeutsch. Ja, Sie sehen hier Haniel Liebi, als er 3,5 Jahre alt war, das ist unser jüngstes Kind. Am Tag nach seiner Geburt hat man bei ihm eine ganz schwere Meningitis, Hirnhautentzündung, festgestellt und hat uns gesagt, wir wissen nicht, ob Haniel überleben wird. Und wenn er überlebt, dann wissen wir nicht, ob er nicht wohl schwer geschädigt, behindert sein wird. Und das war natürlich für uns Eltern eine schwere Sache und wir haben auch viel gebetet. Und man kann ja das dann auch, nachdem er aus dem Spital heimkommen durfte, nicht wissen, was ist nun jetzt geblieben, was nicht. Man musste immer wieder bei jedem Entwicklungsschritt Abklärungen machen über einige Jahre. Und jede Abklärung hat dann ergeben, war alles in Ordnung. Und so konnte Haniel wirklich gut Schweizerdeutsch lernen, wie gesagt, akzentfrei. Und er lernte gerade so das Sprechen mit einzelnen Wörtern und so weiter in der Zeit, als ich diese Arbeit machte über die Entstehung der Sprachen. Darum habe ich dann das Buch auch ihm gewidmet, weil mich das schon doppelt gefreut hat, als eben all diese ganze Sprachentwicklung normal verlaufen durfte. Das war ein doppeltes Geschenk. Das Kleinkind besitzt offensichtlich eine Art Dietrich im Gehirn, durch dessen Einsatz es in der Lage ist, das Schloss jeder Sprache der Welt zu öffnen. Ja, wenn Haniel Mandarin-Chinesisch gehört hätte, hätte er das perfekt gelernt. Und hätte man ihm eben Bintu beigebracht, indem man es einfach sprach, ohne ihm eine Grammatik zu geben, ja, dann hätte er das System als Kleinkind vollkommen aufgeschlossen und dann beherrschen können. Man hat festgestellt, mit der Pubertät, mit Beginn der Pubertät, etwa mit 10 Jahren, erstarrt dieser Dietrich. Wenn wir dann Sprachen beginnen zu lernen, müssen wir sie theoretisch lernen, mit Grammatiken, mit Erklärungen des Aufbaus der Struktur, und so können wir versuchen, eine Sprache uns anzueignen, aber zum Beispiel den Akzent bringen wir meistens nicht mehr weg. Es gibt Ausnahmen, aber die sind eigentlich ziemlich selten. Normalerweise geht das nicht mehr. Ist auch nicht schlimm. Hauptsache, man versteht es nicht. Aber da müssen wir sehen, beim Kleinkind ist da etwas vorhanden, was uns eigentlich übersteigt. Ein Europäer kann normalerweise aus dem Hören heraus keine Indianersprache entschlüsseln, wirklich und erfassen. Das ist ohne Theorie praktisch unmöglich. Es sei denn, er ist linguistisch speziell geschult, dann kann er es. Kinder, die bis 10 Jahren gar keine Sprache erlernt haben, können nie mehr eine Sprache erlernen. Das wissen wir aus den Fällen von sprachlosen Wolfskindern, wie zum Beispiel Victor de Aveyron, 1797. Das war ein kleiner Junge, den man damals in den Wäldern Südfrankreichs aufgegriffen hatte. Er war allein, elternlos, nackt. Man hat ihn aufgenommen. Ein Arzt hat sich damals sehr um ihn gekümmert. Übrigens, das wurde vor Jahren auch verfilmt. Sehr liebevoll hat sich dieser Arzt um Victor gekümmert, hat versucht, ihm Sitten beizubringen, wie man am Tisch sitzt und wie man isst, so wie bei allen Kindern, ja. Und hat ihm auch versucht, Reden und Schreiben beizubringen. Es war nicht mehr möglich. Victor konnte nie sprechen. Also bis 10 kann ein Kind ein bestehendes Sprachsystem in sich aufnehmen. Aber ohne bestehendes Sprachsystem bleibt der Mensch sprachlos. Er erzeugt nicht aus sich heraus eine Sprache. Victor, das ist ein Beispiel. Es gibt in der Geschichte noch andere Wolfskinder, zum Beispiel ein Indianerjunge, der überlebt hatte, ganz klein, als Weiße sein Dorf überfallen hatten. Er hat überlebt im Wald. Später hat er so Sehnsucht nach Menschen bekommen, dass seine Angst vor den Weißen durch die Sehnsucht nach Gemeinschaft überwunden werden konnte. Professor Wilder Smith hat vor Jahren diesen Fall beschrieben in seinem Buch Der Mensch, ein sprechender Computer. Und dieser Indianer ging dann zu den Weißen ins Dorf. In der Zwischenzeit war alles anders geworden, sie haben ihn sehr freundlich aufgenommen. Man hat ihm sogar eine Stelle dann angeboten später in einem Indianermuseum, wo er den Leuten so beibringen konnte, wie die Indianer im Wald leben. Aber er konnte nie Englisch lernen. Einzelne Wörter konnte er lernen, aber keine Sätze mehr bilden. Später gestorben, und man hat nie erfahren, was dieser Indianer gedacht hat über Dinge wie: Wer ist Gott? Woher komme ich? Wohin gehe ich? Man wusste nicht, was eben in diesem Menschen innerlich gelaufen ist. Weiter, die Sprachen sind, und zwar die gesprochenen Sprachen, sind Codesysteme, wie gesagt, aber ganz komplizierte Codesysteme, auf vier verschiedenen Ebenen. Man unterscheidet in der Sprachwissenschaft die erste Ebene, das ist die Ebene der Laute, der Phone und der Phoneme. Ich erkläre gleich, was das ist, keine Angst. Zweitens, da kommt die Ebene der kleinsten Sinneinheiten, das ist die Ebene der Morpheme. Drittens, da haben wir die Ebene des Satzbaues, die Syntax. Und viertens, die Ebene der Bedeutung, der Semantik. Nun, ich schlüssel das auf. Erstens, die Ebene der Laute, der Phone und Phoneme. Ich gebe einfach Beispiele für Phoneme, dann wissen Sie selber ungefähr, was das ist. Im Deutschen sind folgendes Phoneme. A, D, K, L. Das sind Phoneme. Phoneme haben in sich keine Bedeutung, aber sie sind bedeutungsunterscheidend. Dank den Phonemen L und H können wir zwischen Haus und Laus unterscheiden. Ich habe mir überlegt, wie könnte man das illustrieren mit einem Beispiel aus einem anderen Bereich. Da ist mir die Idee gekommen, wir nehmen mal die chinesische Mauer. Die chinesische Mauer ist aus Bausteinen aufgebaut, aus unzähligen Bausteinen. Und so in dieser Weise sind die Phoneme die Bausteine der Sprache. Nun gehen wir zur zweiten Ebene. Die Ebene der kleinsten Sinneinheiten, Wissenschaftler sagen, der Morpheme. Da geht es um Wörter und Wortteile. Beispiele machen immer alles so einfach. Wir nehmen die zwei Phoneme, G und A, fügen die zusammen, dann ergibt das ein schweizerdeutsches Wort, GA. Das bedeutet gehen. Also das ist nun bereits eine Sinneinheit, die da ausgedrückt wird. Oder ein anderes Beispiel. Wir nehmen E in dem Wort Fische. Ja? Da ist E nicht mehr nur einfach ein Phonem ohne Bedeutung. Hier trägt das eine Bedeutung. Und zwar dieses E bedeutet Mehrzahl von Fisch. Ja, sobald wir Fische hören, weiß unser Gehirn gerade, aha, das ist zwei oder mehr. Das ist die Mehrzahl, zwei oder mehr. Nun, bei der chinesischen Mauer finden wir obendrauf eine, so kleine Türmchen. Mehrere Steine zusammen bilden ein Türmchen auf der Mauer. Man könnte sagen, architektonisch ist das bereits eine Sinneinheit. Gehen wir zur dritten Ebene. Das ist die Ebene des Satzbaues. Oder, wenn Sie das kompliziert sagen wollen, der Syntax. Da gibt es eben Regeln der Wortzusammensetzung. Es reicht nicht, dass wir einfach sagen, gar und Fische. Wir wollen mehr, wir wollen das auch zusammensetzen zu größeren Einheiten, zu Sätzen, zu Abschnitten, zu ganzen Texten. Nicht wahr? Bei der chinesischen Mauer, mehrere Türmchen zusammen bilden die Zinne der chinesischen Mauer. Das ist eine größere Einheit, die Zinne, als nur das Türmchen. Ein paar Beispiele, wie das so funktioniert mit der Syntax im Deutschen. Ich gehe gerne in den Wald hinein. Das stimmt übrigens. Aber man kann das auch ein bisschen anders sagen, und das ist immer noch nach den Regeln der Syntax, in den Wald gehe ich gerne hinein. Sie sehen, durch die Umstellung gibt es eine leichte Änderung des Sinnes, des Akzentes. Man kann auch sagen, gerne gehe ich in den Wald hinein. Hinein in den Wald gehe ich gerne. Oder in den Wald hinein gehe ich gerne. Aber man kann unmöglich sagen, Wald den gerne in hinein ich. Das ist nicht mehr nach den Syntaxregeln des Deutschen. Das muss abgewiesen werden. Wir kommen zur vierten Ebene. Das ist die Ebene der Bedeutung, der Semantik. Nicht wahr? Hinter diesen Worthülsen, die wir im Bereich der drei Ebenen da so gebildet haben, da verstecken sich Gedanken. Da versteckt sich Information. Als geistige Größe. Zum Beispiel, wir setzen Phoneme zusammen im Deutschen und kriegen da das Wortgebilde Wald. Das hat eine Bedeutung. Hinter dieser Worthülse verbirgt sich die Bedeutung Ansammlung von Bäumen. So, jetzt haben wir das gut verstanden. Wir haben uns über die gemeinsame Basis jetzt unterhalten und gehen weiter zur Frage, woher kommen die über 6800 menschlichen Sprachen der Welt? Wir schauen uns an, was sagt die Evolutionslehre? Dann wollen wir wissen, was sagt eigentlich die Bibel dazu? Und schließlich interessiert uns natürlich, wer hat Recht? Also, zuerst, was sagt die Evolutionslehre? Sie sehen hier Charles Darwin, den Vater der modernen Evolutionslehre, der 1859 sein Buch Die Entstehung der Arten, On the Origin of Species, veröffentlichte und dann 1871 Die Abstammung des Menschen. In dem ersten Buch hat er nur über die Evolution, die Entwicklung, Höherentwicklung der Tiere gesprochen. Den Menschen hat er ausgeklammert. Das war ihm damals noch zu heiß. Aber dann 1871 ist er wirklich auf das Thema eingegangen, die Abstammung des Menschen aus dem Tierreich. Darwin glaubte an eine Evolution der Sprache durch Lautnachahmung. Das menschliche oder menschenähnliche Urwesen hätte also die Tierlaute nachgemacht. So, Hund, wow, wow, oder den Hahn, hekriki, oder irgendwie so, ja. So seien im Lauf der Zeit dann die Sprachen entstanden. Und eben auch Standarddeutsch und Schweizerdeutsch. Nun, es ist so, dass es in der Evolution sehr viele verschiedene Ansichten gibt über Sprachentstehung. Man könnte also keine Sprachevolutionsdogmatik schreiben. Das geht nicht. Aber man kann doch sagen, was so der breite Strom der Evolutionisten heute glaubt. Es ist nämlich so, dass die Evolutionslehre seit Darwin bis heute auch wieder eine Evolution durchgemacht hat. Darum, das sieht man dann schon ein bisschen differenzierter, als wie das Darwin vor über 100 Jahren gesehen hat. Ich nehme Jared Diamond, einen Wissenschaftler aus der Neuzeit, der die Sprachentstehung etwa so schildert, was eben so der Mainstream etwa glaubt. Er sagt, Sprachzentren im Gehirn hätten sich im Verlauf der sogenannten Menschwerdung, also aus dem Tier wird ein Mensch, im Verlauf der Menschwerdung vor 1,5 Millionen Jahren bis vor 250.000 Jahren gebildet. In diesem Zeitraum. Also zuerst braucht es eben Broca und Wernicke. Ohne die kommen wir nicht aus. Die eigentliche Lautsprache habe sich in der Zeit zwischen 250.000 und 35.000 Jahren vor heute entwickelt. Vielleicht sind Sie erstaunt. Aus evolutionistischer Sicht ist also die Sprachentstehung ein extrem junges Phänomen. Und es wird noch besser. Aber zunächst muss ich Folgendes erklären. Diamond sagt, vor 4 Millionen Jahren sollen Australopithecinen nur gutturale Laute ausgestoßen haben, wie Schimpansen heute. Also Australopithecus wird ja als Vorfahre des Menschen betrachtet. Übrigens, Der wird noch als wirklicher Affe bezeichnet. Pithecus heißt nämlich Affe. Australopithecus heißt der Südaffe. Das ist eine ausgestorbene Affenart. Gutturale Laute, das sind Laute, die wir so weit unten im Rachen bilden, wie A, 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 oder G, A, ja, und so weiter. Ja, zum Beispiel im Arabischen das Ein, Ein, ja, müssen wir versuchen zu Hause. In der arabischen Grammatik lernt man, die, um diesen Laut zu bilden, benutzt man die Muskeln, die wir als Europäer brauchen beim Erbrechen. Ein, Rein, ein R ganz weit unten, Rein. Ja, das sind Gutturale. Können Sie zu Hause üben, nicht jetzt hier. Vor ungefähr 1,5 Millionen Jahren habe der Homo erectus, das heißt der aufrechtgehende Mensch, das wird also, dieses Wesen wird nicht mehr gesehen als Affe, sondern bereits als Mensch. Vor ungefähr 1,5 Millionen Jahren habe der Homo erectus einzelne Wörter gebraucht. Sie merken, hier hat man sich natürlich an der Sprachentwicklung der Kinder orientiert. Ja? Die kleinen Kinder beginnen auf dem Wickeltisch so Laute auszusprechen und die Mutti spricht da mit den kleinen Kindern. Es ist ganz wichtig, dass man mit ihnen viel spricht. Es ist nämlich so, man hat festgestellt, dass die kleinen Kinder alle möglichen Laute machen auf dem Wickeltisch, die man auch in ganz fremden Sprachen kennt. Aber die Mutter spricht, und auch der Vater soll auch sprechen, viel mit den Kindern, wichtig. Das Baby hört dann die Phoneme von der Mutter und dem Vater oder den älteren Geschwistern und schränkt dann seine Laute immer mehr ein auf diese Laute, die es in der Umwelt hört und lässt die anderen fallen. Und dann kommt später die Phase, wo Kinder plötzlich sinnvolle Wörter beginnen zu sprechen. Also das würde, daran orientiert man sich bei dem Homo erectus. Einzelne Wörter. Aber vor 1,5 Jahren, sagt Diamond, sei der Homo erectus bereits in der Lage gewesen, zwei Wortsätze hervorzubringen. Nicht wahr? Zuerst sprechen die kleinen Kinder ein Wort und dann beginnen sie plötzlich zwei Wörter auszusprechen. Aber gar. Ufe, gar. Und später kommt nicht etwa die Drei-Wort-Phase, sondern der nächste Schritt ist, sie sprechen ganze Sätze. Weiter, Diamond, der prähistorische Homo sapiens habe es schließlich geschafft, längere Wortketten ohne viel Grammatik zu bilden. In Wald hinein ich gerne, ja? So, in dem Stil. Weiter. Die komplexe Sprache sei aber erst seit dem in Europa vor 40.000 Jahren angesetzten allgemeinen kulturellen Aufschwung entstanden. Und zwar im Rahmen einer sogenannten kreativen Explosion. Nun schauen Sie nochmals, wie jung in der Evolutionslehre das Sprachphänomen angesetzt wird. Und es wird noch besser. Nämlich die Entstehung der Ursprache der großen Sprachstämme, wie indoeuropäisch, hamitosemitisch und so weiter, wird angesetzt in die Zeit zwischen 23.000 und 4.000 vor Christus. So jung. Der Ursprung, das interessiert uns ja am meisten hier, des indogermanischen, oder man sagt heute eher indoeuropäischen Sprachstammes, da gehört auch Deutsch dazu, wird auf etwa 7.000 bis 8.000 vor Christus angesetzt. Nun, wissen wir, was man in der Evolution denkt, wie man da an die Sache rangeht. Jetzt fragen wir uns, was sagt die Bibel? Laut dem Bericht der Genesis, das ist das erste Buch Mose, das erste Buch der Bibel, mit dem Schöpfungsbericht am Anfang, Laut dem Bericht der Genesis erschuf Gott den ersten Menschen Adam mit einer von Anfang an voll funktionierenden Kommunikationsfähigkeit. Und zwar so, es gab Sprachverständnis von allem Anfang an. Ich warte nicht, dass Sie das glauben. Jetzt einfach so. Ich sage nur, was sagt die Bibel? In Genesis Kapitel 2, Vers 16 und 17 wird davon berichtet, wie Gott mit Adam gleich nach seiner Schaffung, am Tag seiner Erschaffung, einen Bund, den adamitischen Bund geschlossen hat. Und der Herr Gott gebot dem Menschen und sprach: Von jedem Baum des Gartens darfst du nach Belieben essen, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, davon sollst du nicht essen, denn an dem Tag, da du davon isstest, wirst du gewisslich sterben. Also Sie sehen, das Wernicke-Zentrum war nicht nur da, sondern war auch voll programmiert und funktionsfähig von Anfang an. Adam konnte verstehen. Weiter sagt die Bibel, es gab Sprechfähigkeit von allem Anfang an. Gemäß Genesis 2,23 war Adam von seiner Entstehung an auch fähig, sich durch eine artikulierte Sprache aktiv auszudrücken. Nach der Erschaffung Evas durch eine Art Cloning, ja, aus der Rippe wurde die Frau erschaffen, das ist Klonen. Übrigens, die Rippe ist der einzige Knochen des Menschen, der, wenn man ihn richtig schneidet, wieder nachwachsen kann. Das gibt es sonst nicht. Bei der Rippe gibt es das. Also haben Sie keine Angst, Sie haben nicht als Mann eine Rippe weniger und solcher Unsinn, ja? Wird manchmal behauptet. Aber zählen Sie ab. Nach der Erschaffung Evas durch eine Art Cloning aus einer Rippe artikulierte sich Adam in einem romantischen Sprachakt. Da sagte der Mensch: Diese ist Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Diese soll Männin heißen, denn von dem Mann ist sie genommen. Das ist auf Hebräisch Poesie. Ja, da wurde er romantisch. Übrigens, Gott sagte, er wolle für Adam eine Hilfe schaffen. Nicht eine Gehilfin, eine Hilfe. Gehilfin, das ist die Angestellte, ja. Eine Hilfe schaffen, ihm entsprechend. Als ein Gegenüber, ja. Wie geht das beim Cloning? Sie wissen, der Mann ist XY, ja? Im Erbgut. Jetzt streichen Sie das Y ab, also nur in Gedanken, wir können das ja nicht machen. Sie streichen in Gedanken das Y ab und verdoppeln das X, dann haben Sie eine Frau. XX. Und zwar Adam entsprechend. Eine Hilfe ihm entsprechend. Wunderbar, nicht? Übrigens haben schon die alten Rabbiner sich Gedanken gemacht, warum ausgerechnet aus einer Rippe und nicht aus einem Fußknöchel. Ja, damit die Frau nicht der Sklave, die Sklavin des Mannes sein soll. Warum nicht aus einem Stückchen der Schädeldecke, damit die Frau nicht über ihren Mann herrsche, sondern von der Rippe, ganz nahe beim Herzen, damit sie wirklich der Gegenstand seiner Liebe sei. Schön, ja? Sie haben übrigens auch erklärt, warum, dass die Rippe auch erklärt, warum die Frau so knochenhart sein kann. Ich meine das nicht negativ. Natürlich, seit dem Sündenfall kann natürlich die Knochenhärte auch negativ sein, aber ich wundere mich manchmal. Es gibt Frauen, die so Schweres erleben, manchmal mit Männern, die wirklich schwierige Männer sind. Und, um nicht zu sagen, bösartig. Und wie Frauen ihre Situation so ertragen, ohne durchzudrehen. Also ganz im positiven Sinn diese Knochenhärte, das ist schon etwas Besonderes. Ich meine, ich glaube, wenn ich die Kinder hätte gebären müssen, hätten wir nicht Sex bekommen. Also da zeigt sich ja auch, gerade im Verhältnis zum Schmerz manchmal die größere Schmerz, der größere Schmerzflucht beim Mann als bei der Frau. Also das nun alles in Klammern, ja. Unser Thema ist ein anderes. Weiter sehen wir aus der Bibel, es gab die Fähigkeit zur Neubildung von Wörtern, auch von Anfang an. Aus Genesis 2, 19 bis 20 geht ebenso hervor, dass Adam vom Tag seiner Erschaffung an in der Lage war, neue Wörter zu erfinden und somit sein Vokabular durch sogenannte Neologismen zu erweitern und zu bereichern. Der Herr Gott hatte ja aus dem Erdboden alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels gebildet. Und so brachte er sie nun zu den Menschen, um zu sehen, wie er sie nennen würde. Und wie irgend der Mensch ein lebendiges Wesen nennen würde, so sollte sein Name sein. Und der Mensch gab Namen allem Vieh und den Vögeln des Himmels und allen Tieren des Feldes. Adam war so kreativ im Bilden von neuen Wörtern. Er musste die Tiere studieren. Wie sind sie? Wie verhalten sie? Was ist an ihnen besonders? Und dann musste er aus dem Sprachsystem, das er hatte, musste er neue Wörter, Substantive ableiten. Das können wir ja auch. Nicht wahr? Dauernd muss der Mensch neue Wörter kreieren, denn das Leben entwickelt sich. Man erfindet neue Dinge, braucht neue Wörter. Da hat zum Beispiel mal einer ein Flugzeug erfunden. Noch nicht so lange her, da in Amerika. Die Brüder, die zwei da, mit ihren Flugversuchen da, abgestürzt und so, waren sehr mutig. Und da muss man ja auch ein Wort erfinden im Deutschen. Und da hat man sich gesagt, ja gut, das fliegt und es ist so ein Ding und dann gab es Flugzeug. Aber man hat nicht sich gesagt, ja, das ist etwas ganz Neues, das nennen wir, sagen wir zum Beispiel Jalaba. Ja, man hat nicht ein Fantasiewort einfach so erfunden, sondern man hat aus dem, was bereits besteht in der Sprache, hat man neu kombiniert. Ja, da kam doch mal einer auf die Idee, einen Computer zu bauen. Da haben wir nicht gesagt, ja, wie sollen wir jetzt dem sagen? Sagen wir doch dem Baba. Nein, da haben sich gefragt, ja, wie sagt man ja auf Lateinisch rechnen? Und dann kam man auf Computer. Das ist ein Rechner. Man hat also aus einer anderen Sprache etwas entlehnt und hat so die Sprache im Deutschen bereichert. Sie sehen hier, in der Evolutionslehre erwartet man von Urmenschen und Vormenschen, dass sie etwas getan hätten, nämlich Wörter so frei erfunden, das, was wir gar nicht machen. Normalerweise, wenn wir die Sprache erweitern. Noch mehr. Genesis 2, 23 zufolge konnte Adam bereits am Tag, an dem er ins Dasein gekommen war, mit seiner Sprache sogar poetisch umgehen. Das habe ich schon erwähnt. Er war beim ersten Anblick seiner Frau dermaßen überwältigt, sodass er sich in romantischen Gefühlen wallend gar dichterisch auszudrücken begann. Im Hebräischen, Vayomer Adam. Und Adam sprach, Sotapa'am, etzem, merzemai, uvasarmi besari, lesotikare isha, kime ish lukochazot. Schön, nicht wahr? Hm? Kommt so richtig in Schwärmen. Das ist hebräische Poesie. Übrigens, was ist Poesie? Poesie, Dichtung, ist im Wesentlichen kreativer Umgang auf der Ebene der Syntax, des Satzbaus. Ja, man formt die Wörter ein bisschen anders als so, wie man im Allgemeinen spricht. Und man überlegt sich, wie klingt das, wie ist der Rhythmus. Ja, Luther hat gedichtet, ein feste Burg ist unser Gott. Wir würden sagen, Gott ist eine feste Burg. Das ist keine Dichtung. Ein feste Burg ist unser Gott. Der Mensch ist also im Bereich des Satzbaus kreativ. Aber schauen Sie mal, in der Poesie ist es nicht so, dass man plötzlich neue Wortformen erfindet. Sagen wir haben im Deutschen vier Fälle, Nominativ, Genitiv, Dativ, Akkusativ. Jetzt erfinden wir mal einen neuen Fall, nehmen wir den Vokativ, den O-Fall. Oder erfinden wir für das Deutsche einen Ablativ. Den von Mit- und Durchfall, das kennt man nicht. Das macht man nicht. Oder sagen wir, jetzt erfinden wir eine neue Vergangenheitsform im Deutschen, die ganz ausdrücklich klar macht, dass die Vergangenheitsform eine punktuelle Handlung ist. oder eine durative, fortdauernde Handlung. Macht man nicht. Der Mensch ist in diesen Bereichen nicht kreativ, aber auf dem Satzbau sehr kreativ. Oder, da kann es sein, ja? Genesis 2 zufolge gab Gott dem Menschen anfänglich eine Sprache. Der Bericht, wie Gott der Menschheit weitere Sprachen vermittelte, findet sich in Genesis 11, 1 bis 9, die Turmbaugeschichte nach der Sintflut. Und die ganze Erde hatte die gleiche Sprache und die gleichen Wörter. Und es geschah, als sie nach Osten zogen, da fanden sie eine Ebene im Lande Sinear und wohnten dort. Sinear, das ist der Südirak, das Land der Sumerer. Wir haben ja in der Schule gelernt, Sumer, die erste Hochkultur nach all dem Prähistorischen, ja? Plötzlich kommt die Hochkultur. Da sprachen sie einer zum anderen, auf, lasst uns Ziegel streichen und hart brennen. Der Ziegel diente ihnen als Stein und der Asphalt diente ihnen als Mörtel. Sie sehen das, Erdöl im Irak spielte schon damals eine wichtige Rolle. Die alten Sumer haben so mit Ziegel gebaut, wie das hier beschrieben ist. Sie sprachen, auf, bauen wir uns eine Stadt und einen Turm, dessen Spitze an den Himmel reiche, und machen wir uns einen Namen, dass wir nicht zerstreut werden über die ganze Erde. Wir wissen, wie diese Türme, wie ein solcher Turm ausgesehen hat, von den späteren Türmen aus dem Zweistromland. Das sind solche Zikkurate, wie hier, Stufentürme. Obendrauf war dann ein Allerheiligstes für einen Naturgott, der vom Himmel herabsteigen sollte zu den Menschen. Bei den Sumerern zum Beispiel der Gott Nanna, der Mondgott, sollte da heruntersteigen, oder alle anderen möglichen Götter. Lesen wir weiter in der Bibel. Da fuhr der Herr herab, um die Stadt und den Turm zu besehen, welche die Menschensöhne bauten. Darauf sprach der Herr, siehe, sie sind ein Volk und haben alle eine Sprache, und dies haben sie angefangen zu tun, und nun wird ihnen nichts verwehrt werden, was sie zu tun ersinnen. Auf, lasst uns herabfahren und dort ihre Sprache verwirren, dass die eine des anderen Sprache nicht verstehen. Da zerstreute sie der Herr von dort aus über die ganze Erde. So hörten sie auf, die Stadt zu bauen. Darum gab man ihr den Namen Babel, zu Deutsch Verwirrung, weil der Herr dort die Sprache der ganzen Erde verwirrt hatte. Und von dort zerstreute sie der Herr über die ganze Erde. Was war das, diese Sprachenverwirrung? Es gab eine Ursprache und Gott hat den verschiedenen Sippen in Babylon neue Sprachen eingegeben, neue Sprachsysteme, die in ihrem Verhältnis in Querstand waren. Das heißt, die man nicht einfach so eins zu eins miteinander in Beziehung setzen konnte. Das Wort für verwirren, hebräisch balal, wird zunächst mal gebraucht im Sinn von vermischen, besonders von Mehl und Öl vermischen. Wenn man das macht, kriegt man einen Zustand, den man nie mehr entwirren kann. Und die Sprachenverwirrung bedeutete einen unentwirrbaren Zustand herstellen im sprachlichen Bereich. Also Gott erschuf neue Sprachen und gab sie den verschiedenen Sippen ein. Das alte Sprachsystem wurde gelöscht und durch ein neues ersetzt, das sie perfekt mit Wernicke und Broca behandeln konnten. Übrigens, das sind die zwei ersten Fälle der Bibel von Sprachen oder Zungenreden. Das war nicht so irgendein Gelalle, ja? Und es war auch nicht irgendein Gelalle und die Leute wussten nicht, was sie sagten. Das kann natürlich nach der Bibel nur Gott ein Sprachsystem so eingeben, dass der betreffende Mensch es beherrscht. Das nur so als kleiner Hinweis auf das Sprachenwunder von Pfingsten. Später im Neuen Testament, Apostelgeschichte 2, Apostelgeschichte 10, 19, dann 1. Korinther 12 bis 14. Da sehen wir alttestamentlich die verwurzelte Sprachenreden als wirkliche Sprache von Gott eingegeben. Das Gelalle, das kennt man übrigens auch im Hinduismus. So diese Zungenreden bei Schamanen, in den Stammesreligionen. Aber nirgends findet man in den Religionen das Phänomen, dass jemand plötzlich eine neue Sprache spricht, die er nie gelernt hat. Und nicht, dass es durch ihn spricht, so wie ein Sprachrohr, sondern dass er es beherrscht. Nun, Das sagt die Bibel zur Entstehung der Sprachen. Und jetzt müssen wir uns ganz ehrlich fragen, woher kommen die über 6800 menschlichen Sprachen der Welt? Wer hat recht? Dann haben wir ein Problem. Es gibt ja keine Zeitmaschinen, um in der Vergangenheit nachsehen zu können, wie die Sprachen entstanden sind. Aber es gibt die wissenschaftliche Methode der Deduktion und die wollen wir anwenden. Ich erkläre das zuerst ganz kompliziert, wie gewohnt, und dann erkläre ich es ganz einfach. Die Deduktion sieht so aus. Wir haben eine Hypothese, eine Behauptung oder mehr ausgebaut eine Theorie. Nun leiten wir daraus etwas ab. Das ist eine Deduktion. Und sagen also durch Ableitung voraus, wenn die Behauptung so und so stimmt, dann muss natürlich das und das so sein. Nun können wir ja Dinge voraussagen, ableiten, die man eben heute beobachten kann, wo man ein Experiment durchführen kann. So wollen wir also die Ableitung prüfen, eine Prüfung unterziehen. Und dies führt letztlich dazu, dass die Behauptung, die Hypothese oder die Theorie bestätigt wird oder widerlegt wird. Also das war jetzt kompliziert und jetzt wird es einfach. Wir machen Ableitungen, wir machen eine Ableitung, eine Deduktion aus der Hypothese. Wenn die Evolutionslehre stimmt, wie müssten dann die ältesten Sprachen der Welt aussehen? Wie müssten die beschaffen sein? Die allerälteste Sprache, die wir irgendwie kennenlernen könnten. Ja gut, jetzt gehen wir miteinander auf die Reise, machen archäologische Grabungen, holen die ältesten Schriften hervor und schauen, wie die ältesten Sprachen waren. Und da können wir das vergleichen, ob die Voraussage stimmt. Wir können das Gleiche eben machen, wenn die Bibel stimmt. Wie müssten die ältesten Sprachen sein? Wollen wir das vergleichen? Und das gibt eine Bestätigung oder eine Widerlegung. Ein zweites Beispiel. Wir nehmen die Evolutionslehre, wir nehmen die Bibel. Wir leiten ab, wenn die Bibel stimmt in ihren Aussagen, wie müssten dann die Sprachen von eingeborenen Völkern aussehen? Und das Tolle ist, solche Ableitungen wurden auch tatsächlich gemacht. In früheren Zeiten, bevor man eingeborenen Sprachen wirklich kannte. Und wir können wirklich das Experiment machen und dann prüfen wir das und es gibt eine Bestätigung oder eine Widerlegung. Eine dritte Deduktion. Wenn die Evolutionslehre stimmt, wenn die Bibel stimmt, wie müsste dann der Verlauf der Sprachgeschichte, die man durch Dokumente, durch Keilschrifttafeln, durch Papyri und so weiter verfolgen kann, wie müsste das aussehen? Was müsste da festzustellen sein? Gut, machen wir das. Mit dem, was man gefunden hat, und dann haben wir eine Bestätigung oder eine Widerlegung. Sind wir gerüstet für den zweiten Teil? Also, aus der Sicht der Evolution, erstens. Aus der Sicht der Evolution müsste man logischerweise erwarten, dass die ältesten Sprachen der Welt im Vergleich zu den modernen Sprachen der hochzivilisierten Staaten abendländischer Kultur, zum Beispiel das Bankenland Schweiz oder das wichtige EU-Land Deutschland, bedeutend primitiver waren. Und zwar auf allen Ebenen des Sprachsystems. 1, 2, 3, 4, ja? Zweitens, der Standpunkt des modernen Darwinismus legt nahe, dass die Sprachen der Stämme und Volksgruppen auf tieferer Zivilisationsstufe im Vergleich mit den Sprachen der modernen Hochkulturen bedeutend primitiver sein müssen. Drittens, folgerichtig muss im Lauf der Geschichte einer bestimmten Sprache eine stete Höherentwicklung auf allen Ebenen, 1, 2, 3, 4, des Sprachsystems festgestellt werden können. Alles logisch, ja? Nun, aus der Sicht der Bibel. Erstens, die ältesten Sprachen der Welt müssen strukturell besonders hochstehend und komplex sein, da sie ja als Schöpfungswerk aus der Hand Gottes hervorgegangen sind und dem Zeitpunkt der Erschaffung am nächsten stehen. Was aus der Hand Gottes hervorgeht, muss, wie zum Beispiel der Bericht in Genesis 1 bezeugt, stets sehr gut sein. In der Schöpfung heißt es sechsmal, Gott sah, was er geschaffen hatte, dass es gut war. Und das siebte Mal heißt es, nachdem die Frau erschaffen war, sehr gut. Zweitens, die Sprachen von eingeborenen Völkern müssen nicht primitiv sein. Ihre Sprachen sind genauso aus der Schöpferhand Gottes hervorgegangen wie die Sprachen der hochzivilisierten Nationen. Ist auch logisch. Drittens, es ist damit zu rechnen, dass eine Sprache im Laufe ihrer Geschichte, insbesondere in den Bereichen, die sich dem kreativen Zugriff des Menschen entziehen, Formenlehre, Fälle, Zeitformen, Zerfallserscheinungen unterliegt. Weil die Schöpfung gemäß Römer 8, Vers 20 durch den Sündenfall der Vergänglichkeit anheimgestellt worden ist. In den Bereichen wie Lexik, also Vokabular, Wörter, Syntax, Satzbau und Semantik, Bedeutung, ist auch mit Aufwärtsentwicklungen zu rechnen. Da der Mensch in diesen Sphären, gemäß der Bibel, kreativ veranlagt ist und auf diese Weise dort dem Zerfallgesetz entgegenwirken kann. Jetzt sind wir gewappnet für die Fortsetzung. Jetzt wird es aber spannend. Ja, das sollte keine Begrüßung sein, sondern nun eine kleine Pause, damit wir so das mal verarbeiten können und dann gehen wir nochmals an die Arbeit. Fit und fahren weiter. Wir beschäftigen uns nun mit den ältesten bekannten Sprachen. Wir beschäftigen uns mit Dingen, die Darwin noch nicht wissen konnte zu seiner Zeit. Zunächst einmal schauen wir uns das an, was uns besonders nahe steht als Europäer. Die älteste bekannte indoeuropäische Sprache ist das vedische Sanskrit. Die Veden, die ältesten Schriften der Hindus um 1500 vor Christus sind die entstanden, die sind in dieser Sprache überliefert. Eine Untersuchung dieser Sprache zeigt, es ist die komplexeste indoeuropäische oder indogermanische Sprache, die es gibt. Keine ist komplexer. Schauen wir uns das Hauptwort an, das Nomen. Es gibt 8 Kasus, 8 Fälle. Im Deutschen haben wir 4, ja? Da gibt es 8. Es gibt einen Singular, Einzahl, Plural, Mehrzahl und auch einen Dual. Also spezielle Formen für Dinge, die paarweise vorkommen. Zum Beispiel 2 Hörner, 2 Augen und so. Das Verb im Sanskrit umfasst etwa 600 Verbalformen. Also wirkliche Formen. Nicht einfach Umschreibungen wie im Deutschen, da können wir vieles umschreiben, zum Beispiel mit Sein und Haben. Ich bin gegangen, ich habe genommen. Ja, nehmen wir Haben und das Partizip dazu. Nein, aber dort sind es wirkliche Formen. In einem Wort. 600 Verbalformen. Schon fantastisch. Im Schweizerdeutschen haben wir etwa 20 Formen. In der Standardsprache ein bisschen mehr, vielleicht gegen 30 Formen. Im Englischen haben wir 5 Formen. Ja? Go, goes, he goes. Gone, going. Und, was habe ich noch vergessen? Ja gut, das ist dann aber wieder ein anderes Wort eigentlich. Im Ganzen sind es 5. Und der ganze Rest wird dann mit Umschreibungen, to have, to be, veranstaltet. 600 Verbalformen. Schauen wir uns mal Europa an. Die älteste Sprache, immer noch im Indoeuropäischen, aber auf europäischem Boden, ist das Altgriechische. Die ältesten Inschriften, die wir heute kennen, stammen aus ca. 1400 vor Christus. Vor 3500 Jahren fast. Es ist die komplexeste Sprache Europas. Hier gibt es 5 Kasus, 5 Fälle, Einzahl, Mehrzahl, auch ein Dual übrigens, und für das Verb ca. 450 Verbalformen. Wieder ohne Umschreibungen. Wenn man also Griechisch lernt, zum Beispiel um das Neue Testament zu verstehen, muss man lernen, lyo, ich löse, lyo, lyes, lyei, lyomen, lyete, lyusi. Und dann geht man weiter, all die anderen Formen, im Ganzen kommen auf 450 Verbalformen. Hier ein Beispiel aus dem Johannesevangelium, der erste Satz im Grundtext, en arche en hologos, kai hologos en proston theon, kai theos en hologos. Im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Die Vergangenheitsform ein drückt aus, das ist ein Durativ, das drückt eine dauernde Handlung aus. Also sinngemäß im Deutschen, im Anfang war das Wort fortdauernd existierend. Und das Wort war fortdauernd bei Gott und das Wort war fortdauernd Gott. Es kam nie ins Dasein. Und dann wird erklärt, der Logos, der Sohn Gottes, hat aber alles erschaffen. Das sind Nuancen, nicht wahr, die dann auch für die Auslegung des Neuen Testaments natürlich große Bedeutung haben. Und gehen wir weg von Europa. Die älteste Sprache der Welt, schlechthin, die wir heute kennen, ist Sumerisch. Die Sprache der ältesten Hochkultur, die wir in der Schule gelernt haben. Diese plötzliche Kulturexplosion, nachdem man Hunderttausende von Jahren Faustkeile geschlagen haben soll. Plötzlich Hochkultur. Sumerisch. Die ältesten Sprachzeugnisse werden traditionell auf 3100 vor Christus datiert. So kommen wir also 5000 Jahre zurück. Und Sie wissen, nach evolutionistischen Sprachverständnissen ist das sehr viel. Nun schauen wir uns mal die Fälle an, das Kasus-System. Es gibt da einen Nominativus Absolutus, der hat keine zusätzliche Endung. Also das Wort Kur heißt auf Sumerisch Berg. Dann gibt es den Agentiv. Wenn nun jemand handelt im Satz, dann muss er im Agentiv stehen. Erkennt man an dem Zusatz, hinten wird ein E angehängt. Also wie bei Fische, ja, aber das ist ja nicht Plural, sondern das bedeutet, hier handelt einer. Subjekte von finiten, transitiven Verben stehen im Agentiv. Wenn Sie jetzt manchmal so einzelne Wörter nicht verstehen, das ist gleich. Das ist wie Spreu, das können Sie einfach weglassen. Aber die Hauptsache, die können Sie schon fassen. Zum Beispiel Lugale heißt der König, wenn er handelt. Lugal ist uns einfach so das Wort für sich. Der Genitiv wird durch das Suffix, also der Anhängsel, ak bzw. k gebildet. Dumuanake heißt Kind von An. Aber verstehen Sie das richtig? Das sind nicht einfach Wörter, die so zusammengeschrieben sind. Diese Suffixe, das sind eben Morpheme, die kleiner sind als Wörter. Also wie, wenn Sie jemanden fragen, was heißt E auf Deutsch? Ich weiß nicht. Ja gut, du hast es mir ja E gesagt, ja? Nein, das ist der Plural. Das heißt zwei und mehr, zum Beispiel bei Fische. Das versteht man nicht, ja? Das ist eben nicht ein Wort. Und das ist auch da ganz wichtig, das zu sehen. Der Dativ, dieser Kasus wird oft durch das Suffix ra bezeichnet. Enra ist ein Wort, dem Herrn. Der Lokativ ist am Suffix a erkenntlich. Ea heißt im Haus. Der Lokativ Terminativ, der unmittelbaren Nähe. Diese Verbalform wird durch das Suffix e bezeichnet. Kae heißt neben der Tür. Also wenn ein Sumer einen Blumenstock neben die Tür stellte, dann war das eben Kai. Der Terminativ durch She oder Esche oder Esch wird eine Richtung ausgedrückt. Anche heißt zum Himmel. Nimmt der Sumer den Blumenstock, wirft ihn in die Luft, dann sagt man Anche. Der Komitativ, das Suffix dieses Falls lautet de bzw. da. Lagashada heißt mit Lagash. Der Ablativ instrumental, dieser Fall wird durch das Anhängen der Postposition ta gebildet. Also kur, haben wir schon gelernt, Berg. Kurta heißt vom Bergland. Ja, wenn da zum Beispiel da die wilden Gutäer kamen, die diese Barbaren, die alles kaputt gemacht haben, dann muss man sagen, Kurta! Der Äquativ. Dieser Kasus wird in der älteren Sprachstufe durch Gim ausgedrückt. Agim, Agim heißt wie Wasser. Und so weiter und so fort. Es gibt noch viel mehr. Aber jetzt schauen wir das Verbalsystem an, das im Sumerischen eine überaus komplexe und extrem komplizierte Struktur besitzt. Nun ist es nicht wichtig, dass Sie jedes Wort verstehen. Das können Sie in meinem Buch näher nachlesen. Aber es geht einfach darum, dass Sie merken, was da so ungefähr abgeht. Es steht eine überwältigend große Zahl von Präfixen. Das ist also ein Wortteilchen, das man vorne anhängt. Infixen, etwas, das man ins Wort zwischen hineinschiebt. Und Suffixen, etwas, das man hinten anhängt, zur Verfügung. Mit Hilfe dieser sprachlichen Elemente können Verbalinhalte auf äußerst präzise Art und Weise zum Ausdruck gebracht werden. So gibt es zum Beispiel Morpheme, durch die Person, ich, du, er, wir, ihr, sie, Person, Zahl, ich ist Einzahl, wir ist Mehrzahl, Tempus, also die Zeit, mit einem Präsensfutur, ein Präteritum, Permansiv, Modus, da gibt es ein Indikativ, die Wirklichkeitsform, er geht, ist Indikativ, ja. Optativ, möge er doch gehen, aber eine spezielle Form, ja. Optativ, Prohibitiv, das ist die Verbotsform, Präkativ, die Bittform, Kohortativ, die Ermunterungsform, Prospektiv, Imperativ, Befehlsform und Diathese. Also kann ausgedrückt werden, aktiv, passiv oder reflexiv. Aktiv, ich wasche. Passiv, ich werde gewaschen. Aber das umschreiben wir haben keine Wortformen. Und reflexiv, ist auch wichtig am Morgen, ich wasche mich. Bezeichnet werden. Wir umschreiben einfach alles. Ferner können auch Aspekte punktual durativ ausgedrückt werden. Also ist die Handlung, wird die gesehen als einfach ein Akt, der vollzogen wird, oder etwas, das man gewohnheitsmäßig tut. Oder? Ich ging in den Wald. Jetzt sollte man ein Durativ haben, dann könnte man ausdrücken mit einer Verbform, ich pflege in den Wald zu gehen. Weil ich ja gerne in den Wald gehe. Es gibt auch Möglichkeiten, Intensität, Richtung, Relation, Objektbeziehung der Handlung durch gebundene Morpheme, also die zum Wort gehören, die kann man nicht einfach so trennen als einzelne Wörter, durch gebundene Morpheme zu verdeutlichen. Die Reihenfolge der Kettenbildung geschieht nach streng festgelegten grammatikalischen Regeln. Es können tausende von verschiedenen Verbalformen gebildet werden. Das ist schon erstaunlich. Woher haben die Urmenschen das in den Höhlen sich so ausgedacht? Das, was wir ja nicht machen. Wir können es ja gar nicht. Sonst hätten wir da, würde ich sofort einen Durativ für die Vergangenheitsform im Deutschen einführen. Die ältesten Sprachen immer noch. Wir gehen zum Altägyptischen, zur Sprache der Hieroglyphen. Die ältesten Zeugnisse werden traditionell auf 2900 vor Christus datiert. Wir schauen uns mal das Nomen an. Nicht wahr? Die altägyptische Kultur. Zu einer Zeit, da war in Europa gleichzeitig immer noch Steinzeitkultur. Biblisch gesehen als nachsintflutliche Kultur. Im Ägyptischen gibt es zwei Geschlechter. Maskulinum und Femininum. Also männlich, weiblich. Ja, ist nichts Besonderes, haben wir auch im Deutschen. Des Weiteren werden drei Numeri unterschieden. Singular, Einzahl. Dual, für paarweise auftretende Dinge. Zwei Augen, zwei Ohren und so weiter. Und Plural, Mehrzahl. Gut, kennen wir alles im Deutschen auch. Aber wir haben es. Zum Verb. Ich habe versucht, die fixen Formen auszuzählen und bin dabei auf über 200 Formen gekommen. Auch nicht schlecht, oder? Im Deutschen 30, im Schweizerdeutschen 20, im Englischen 5. In den Konjugationen werden 8 Personen unterschieden. Wir unterscheiden 6, ich bin, du bist, er ist. Wir sind, ihr seid, sie sind. Hier gibt es 8. Und zwar wieso? Weil bei der zweiten und dritten Person wird mit speziellen Formen unterschieden, ob ein Mann angesprochen ist oder ob es um einen Mann oder um eine Frau geht. Das wäre gut für das feministisch veränderte Deutsch, ja? Schülerinnen und Schüler und Lehrerinnen und Lehrer. Da könnte man auch bei den Verbformen. Du lernst, dann wüsste man, du, das ist eine Frau. Übrigens im Hebräischen macht man das, hat man die zwei Formen auch. Und auch in der Mehrzahl. Und so gibt es also mehr Formen. Weiter, Handlungen können mit Zeitbezug, Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, oder auch ohne Zeitbezug beschrieben werden. In dem Fall ist nur die Handlung als Handlung wichtig. Ist natürlich gut, wenn man sich ein bisschen philosophisch ausdrücken will. Es werden zudem verschiedene Diathesen gebildet, aktiv, passiv, kausativ, sind aber Formen, nicht Umschreibungen, sowie verschiedene Aspekte, durativ, fortdauernd, punktual, als punktueller Akt und resultativ. Das heißt, eine Handlung in der Vergangenheit ist punktuell geschehen, aber die hat nun Folgen, die anhalten. Ich war, wenn Christus auferstanden ist am dritten Tag, und man will das übersetzen, auf Altägyptisch hätte man ein Resultativ genommen. Christus ist auferstanden und nun lebt er. Diesen Resultativ gibt es auch im Altgriechischen. Christos egegertai heißt es. Christus ist auferstanden in der Vergangenheit, am dritten Tag, an einem ganz bestimmten Punkt. Und nun lebt er. Auch verschiedene Modi, wie Indikativ, Optativ, Adhortativ, Konjunktiv, Voluntativ und Imperativ können zum Ausdruck gebracht werden. Vor, Gleich und Nachzeitigkeit kann ohne großen Aufwand verdeutlicht werden. Nichts von primitiv. Nichts, gar nichts. Jetzt gehen wir weiter zum Akkadischen, zum Altbabylonischen, mit den ältesten Inschriften datiert auf 2500 vor Christus. Das Nomen kennt Singularformen, Pluralformen, Dual, wieder zweifach vorkommende Dinge. Es gibt fünf Kasus: Kalbum, der Hund, Kalbim, des Hundes, Kalbam, den Hund, Akkusativ und so weiter. Es gibt einen Status Rectus, einen Status Absolutus, muss ich jetzt nicht erklären, aber sind auch nochmal andere Formen. Dann zum Verb. Als ich Akkadisch lernte, musste ich für ein Verb gegen 1000 Formen lernen. Gute Gedächtnisübung. Und das habe ich so ausgezählt, ohne die Pronominalobjekte auszuzählen. Sonst kämen wir auf mehrere tausend Formen. Ich mache zum Beispiel das eine Wort, Adudakushu, heißt, ich sandte ihn zu dir. Aber es sind nicht Wörter, die einfach zusammengehängt sind, sondern es ist ein Wort. Nun kommen wir zum ersten Ergebnis. Die Voraussage vom Standpunkt der Evolutionslehre war, die ältesten Sprachen sind primitiv. Und da muss man wirklich sagen, das ist eindeutig falsch. Die Voraussage vom Standpunkt der Bibel, die ältesten Sprachen sind hochstehend. Und diese Deduktion erweist sich durch Prüfung richtig und bestätigt so die Anfangsaussage. Wir gehen zum nächsten Punkt. Die Sprachen der Eingeborenen. Wir reisen gleich weg von hier, gehen nach Amerika, zu den Quechua-Indianern, die in Peru, Ecuador, Bolivien leben. Und wir beginnen gleich mit Indianersprache lernen. Wir interessieren uns für ein schönes Wort, das heißt Ruvanayashaskasnikichemandaka. Wir schreiben es mal auf und merken, das ist ein Wort mit 32 Buchstaben, nicht schlecht. Na gut, wir haben ja auch lange Wörter. Schifffahrtspräsidenten, Sohn. Na gut, aber merken wir, das sind einfach Wörter, die zusammengehängt sind. Wir Sohn verstehen wir auch für sich. Aber da sind es wirklich 8 verschiedene grammatische Teile, die keine Wörter sind, sondern Wortteile wie E in Fische. In genau festgelegter Reihenfolge. Dieses eine Wort bedeutet, wenn man das versucht auf Deutsch zu übersetzen, etwa Folgendes. Was die kontinuierliche Erfüllung der künftigen Arbeit betrifft. Es gibt etwa 50.000 Verbformen durch Rekombination der Morpheme. Ja, also unser abendländischer Hochstolz wird hier nicht unbedingt gerade besonders ermutigt. Ja, gehen wir zu den Aymara in Bolivien und Peru. Ihr Verbalsystem hat etwa 100.000 Formen. Auch nicht schlecht. Und die Kinder lernen das. Am Wickeltisch fangen sie an, ja? Mit dann geht das so weiter. Das Verbalsystem in der Sprache der Aymara ist überaus erstaunlich. Beim Verbum handelt es sich zunächst um eine Wortwurzel, an die, je nachdem, eine Serie von 23 Suffixen angehängt werden können. Mit Hilfe dieser Suffixe kann zum Beispiel Verursachung, Richtung, Art und Weise, Bedingung, Zahl, Situation, Negation, das heißt Verneinung, Größe, Aspekt, das wissen wir langsam, durativ, punktual, Zeit, Subjekt, Intensität etc. zum Ausdruck gebracht werden. Hier ein Beispiel auf Aymara. Avistaya, Avistaya Nivaya Rapipi Jemava. Ein Wort. Übersetzt etwa so, ich veranlasse, dass ihr durch dich benachrichtigt wird, wenn ich hier komme. Avist ist eine Verbalwurzel und bezeichnet semantisch die Handlung benachrichtigen. Ta ist kein Wort, aber das angehängt drückt aus, dass die Handlung momentan punktuell ist. Zum Beispiel, wenn man eine Kerze ausbläst, dann braucht man ta im Wort, ja? Weil es ist punktuell. Ja, avistaya ist ein Kausativmorphem, ein Veranlassungsmorphem und drückt hier aus, dass das Subjekt, ich, die Handlung durch einen anderen ausführen lässt. Im Deutschen ist dies durch das Verb veranlassen umschrieben worden. Ni, avistaya ni, bedeutet gegen den Ort hin, wohin der Satz gesprochen wird. Dies wurde in diesem Fall durch hierher übersetzt. Avistaya ni vaya, bedeutet auf dem Weg. Im Deutschen ist es durch, wenn ich hierher komme, umschrieben worden. Rappi, avistaya ni vaya rappi. Rappi ist ein Benefaktiv, was ausdrückt, dass die Handlung zugunsten eines anderen geschieht. Dies ist in der Übersetzung nicht wiedergegeben worden, weil es zu umständlich hätte umschrieben werden müssen. Bija drückt aus, dass mehrere an der Handlung beteiligt sind. E bezeichnet die erste Person Singular im Futur. Schreiben wir jetzt unser Büchlein rein. E bedeutet erste Person Singular Futur. Ma ist eine Kombination der Pronomen ich und du vereinigt in einem Suffix. Wa drückt die Intensität der Handlung aus. Dies ist in der Übersetzung nicht berücksichtigt worden. Das wäre ein bisschen umständlich gewesen. Ja, das reicht noch. Das war Aymara. Aber gehen wir doch, weil die hängen ja doch immer noch mit den alten Inkas zusammen. Die haben ja kulturell doch einiges geleistet. Gehen wir doch lieber zu den Winnetous nach Kalifornien. Das sind so richtige Karl-May-Indianer. Winnetou und so, ja? Das ist genau dieser Typ Indianer. Gehen wir zu den Winnetous in Kalifornien und schauen uns mal ihre Sprache an. Aber bis wir dann mal merken, die sagen manchmal das Gleiche, aber die Verbform ist doch anders. Bis wir mal merken, das Verb besitzt unter anderem spezielle Formen, um folgende Aussagekategorien zu unterscheiden. Erstens, die Aussage ist eine Übernahme vom höheren Sagen. Die Aussage, zweitens, ist das Resultat persönlicher Beobachtung. Da braucht es eine andere Form. Drittens, die Aussage ist das Resultat einer logischen Schlussfolgerung. Und hier werden zudem noch drei verschiedene Grade von Plausibilität unterschieden. Nicht schlecht, oder? Wenn unsere Journalisten so sprechen würden, das wäre ja toll, dann wüsste man, der war wirklich da und hat das gesehen, wie der eine da geschossen hat. Und das war nicht nur einfach vom Hören sagen, vom Feind gesagt. Oder wir wüssten, das ist einfach eine logische Schlussfolgerung, aber dann muss er uns noch sagen, wie plausibel er das anschaut. Und zwar in drei Graden. Wäre ja auch toll für Lehrer, wenn sie in der Schule über weltanschauliche Dinge sprechen müssen. Oder in der Ehe könnte vielleicht auch manche Missverständnisse vermieden werden. Ja gut, wir haben das nicht, aber die Wintus haben es und die wissen gar nicht, die sind sich dessen gar nicht bewusst. Wenn nun der Übersetzer bei ihnen erklärt, ja, ihr habt schon eine tolle Sprache, dann sagen sie, was, kann man unsere Sprache aufschreiben? Kann man das nicht nur mit Deutsch und Englisch? Nein, eure Sprache kann man auch aufschreiben. Und die hat sogar Dinge, das kennen wir überhaupt nicht in Europa. Ganz großartig, eure Sprache. Sie benutzen das alles richtig und wissen gar nicht, dass das so existiert. Die kleinen Kinder haben das gelernt. Der Dietrich hat das Schloss geknackt. Sie wissen Dinge, von denen sie gar nicht wissen, dass sie sie wissen. Die Tatsache, meine Damen und Herren, dass viele eingeborene Sprachen eine so extrem komplizierte und für die Linguistik überaus schwer zu entschlüsselnde Struktur aufweisen, wurde von den Amerikanern für strategische Zwecke ausgenutzt. So benutzten sie im Ersten Weltkrieg die Sprache der Comanche-Indianer als Geheimcode. Man nannte die Code-Talkers. Die waren also bei der Übermittlung tätig. Ein Amerikaner hat das auf Englisch gesagt, was zu tun ist. Der Comanche übersetzt es auf Comanche, gibt es durch. Am anderen Ende ist ein Comanche, der hört das und übersetzt es auf Englisch. Und es konnte nie geknackt werden im Ersten Weltkrieg. Die hätten ein paar Jahre lernen müssen, ja? Richtig, hinter Comanche-Grammatik. Und wo hätte man in Deutschland eine Comanche-Grammatik gefunden? In der Bibliothek. Hätte man ja bei den Amerikanern nachschauen müssen. Könnt ihr uns bitte eine schicken? Nehme ich an. Ja, auch im Zweiten Weltkrieg benutzten die Amerikaner zur Verschlüsselung übermittelter Botschaften wieder Indianersprachen. So wurden für diese Aufgabe wieder Comanche, aber auch Chopewa, Hopi und Navajo-Indianer erfolgreich eingesetzt und es wurde nie geknackt, auch im Zweiten Weltkrieg. Sensationell, wenn die Sprachen wirklich primitiv wären, dann hätten wir das doch schon knacken können, meine ich. Ja gut, kann sich jemand sagen, ja, die Indianer sind irgendwie anders. Aber gehen wir nach Afrika, wo noch vor Jahrzehnten behauptet wurde, die Afrikaner, die haben ganz primitive Vorstufen als eigene Sprachen. Schauen wir uns mal die Bantu-Sprachen an. Das ist ein Sprachstamm, der umfasst viele afrikanische Sprachen. Und da gibt es bis zu 20 Klassen bei Nomen. Nicht wahr? Grammatische Geschlechter, weiblich, männlich, sächlich, das sind eigentlich Kategorien, Klassen. Die haben nur zum Teil etwas mit biologischem Geschlecht zu tun. Nicht wahr? Sie sagen die Butter, aber wir sind in der Schweiz überzeugt, das ist ein Mann und sagen der Butter. Das hat eben mit Geschlecht nichts zu tun, das ist eine Kategorie und das hat seinen Sinn in der Sprache. Das neutralisiert Zweideutigkeiten im Textzusammenhang. Aber hier also hat man bis zu 20 Klassen beim Nomen. Und das Verbalsystem ist äußerst komplex und differenziert. Nichts von primitiv. Beispiele sind ja immer so nützlich. Hier eines aus dem Ilamba in Tansania. Ein Satz. Kento kiakoe kekolu kemoe kiamekela enomba. Ganz wörtlich übersetzt ist das Sache seine, groß, eine ist größer als ein Haus. Das geht nicht durch in der deutschen Syntax, ja? Also wir würden dann sagen, seine große Sache ist größer als ein Haus. Nun sehen Sie, das erste Wort im Satz, das wichtigste ist Kento, Sache. Und gehört zu der Klasse der Wörter, die mit Ke anfangen. Und diese Wörter gehören dann im Prinzip zu einem bestimmten Bereich inhaltlich. Und nun sehen Sie, die anderen Wörter, viele andere Wörter im Satz, die müssen nun diese Vorsilbe annehmen und werden da abgefärbt. Kento, kia, koe, ke, kolu, ke, moe, kia, mekela. Enomba. Das ist also schlimmer als im Französischen, nicht? Da stöhnen die Schüler, ja, man muss immer dieses Akkordé, dieses Anpassen von gewissen Wörtern im Satz, muss man gut beachten, sonst macht man Fehler. Das ist hier viel schlimmer. Schau mal, ein ähnlicher Satz. Der Satz heißt, sein großes Wort ist größer als ein Bogen. Also hier ist nicht Sache, das erste Wort, das wichtige, Kento, sondern Lokani. Das beginnt mit der Vorsilbe Lo. Und nun muss es abfärben. Lokani, Loa, Loakoe, Lokolu, Lomoe, Loaukela, Ota. Schön, ja? Musikalisch. Finde ich ganz toll. Nun, wir könnten weiterfahren mit vielen Beispielen, Sie können im Buch mehr nachlesen, aber die Feststellung nun in der modernen Linguistik, nachdem man endlich im 20. Jahrhundert viele Eingeborenensprachen kennengelernt hat, ist die. Es gibt keine primitiven Sprachen auf der ganzen Welt. Man hat nicht ein einziges Volk. Manchmal gibt es Stämme von ein paar hundert Leuten nur, die eine eigene Sprache sprechen. Nicht ein Dialekt, eine eigene Sprache. Man hat keinen einzigen Fall in all diesen 6800 Sprachen, die aufgelistet sind, gefunden, wo eine Sprache primitiv wäre. Sie sind alle wunderbar und hochstehend. Und weiter hat man festgestellt, zwischen dem Niveau einer Kultur und dem Niveau der Sprachstruktur besteht überhaupt kein Zusammenhang. Da kann also ein Volk effektiv im Steinzeitniveau leben. Sehen Sie, Steinzeit ist alle Zeit. Die gibt es auch heute noch, aber die Sprache ist komplex. Und sie wissen das nicht, aber es ist sie trotzdem. Und die Kinder lernen, und sie lernen es richtig. Kein Zusammenhang. Also Sprache, die Sprachstruktur ist offensichtlich nicht ein kulturelles Erzeugnis des Menschen. Wir kommen zum zweiten Ergebnis, Voraussage vom Standpunkt der Emotionslehre. Die eingeborenen Sprachen sind primitiv. Eindeutig falsch. Weltweit falsch. Voraussage vom Standpunkt der Bibel, die eingeborenen Sprachen sind nicht primitiv, brauchen nicht primitiv zu sein, das ist richtig. Ja, jetzt haben wir noch eine letzte Aufgabe zu lösen und dann können Sie endlich heimgehen. Die Sprachgeschichte. Wenn wir den Dokumenten nachgehen, nicht einfach so herumspekulieren, schauen Sie sich Bücher über Sprachentstehung an. Dauernd wird einfach herumspekuliert und nicht an den Dokumenten konkret gearbeitet. Das hat mich immer so verblüfft, was da zusammen spekuliert wird. Und wenn es mal wirklich um die greifbaren Sachen geht, wie geht man? Es gibt für diese lange Beobachtung gute Beispiele. In den hamitosemitischen Sprachen, Ägyptisch, kann man von den alten Ägyptern her bis ins 20. Jahrhundert verfolgen. Denn das Koptische, die Sprache, die auf die Hieroglyphensprache zurückgeht, wurde in wenigen Fällen noch in Oberägypten gesprochen im 20. Jahrhundert. Dann Akkadisch, die Sprache der Babylonier und Assyrer, kann man verfolgen, über 2600 Jahre hinweg hat man Dokumente, wissen Sie, Jahr 70 nach Christus. Kanaanäisch, das ist eine Gruppe von Sprachen, die umfasst Hebräisch, die Dialekte, könnte man sagen, Hebräisch und Ammonitisch und Phönizisch, über 3500 Jahre. Aramäisch, über 3000 Jahre. Arabisch, über 2500 Jahre. Und aus evolutionistischer Sicht sind 5000 Jahre sind doch viel. Ja? Und da kann man doch sehen, wie verändern sich Sprachen im Lauf von Jahrtausenden. Gibt es da Entwicklung auf allen Ebenen? Bei den indogermanischen, indoeuropäischen Sprachen sieht das auch recht gut aus. Das Indoarische kann man über 3000 bis 3500 Jahre verfolgen. Also das vedische Sanskrit und dann die ganz modernen Nachfahren wie Bengali und Hindi, die heute noch gesprochen werden. Griechisch kann man verfolgen über 3400 Jahre bis zum Neugriechischen. Latein und die romanischen Sprachen, über 2700 Jahre. Englisch, ein bisschen weniger, nur 1300, aber wenigstens das. Deutsch auch, 1300 Jahre. Das älteste Schriftzeugnis ist ja etwa das Nibelungenlied um 700 nach Christus. Wenn man das Ägyptische anschaut durch die Jahrtausende, steter Prozess des Formenzerfalls. Die Formen gehen verloren. Aber glücklicherweise ist der Mensch auf dem Gebiet des Satzbaues kreativ und er kann Verlorenes durch Umschreibung wieder gewinnen. Und so bleibt die Sprache ein intaktes Kommunikationsmittel bis heute. Es gibt auch heute keine primitiven Sprachen. Akkadisch steht der Formenzerfall. Zum Beispiel, Abraham sagte noch Kalbum, der Hund, Kalbim, Kalbam. Oder vor Abraham etwa so, und dann hat man die Endung abgeschliffen, man ist ja sprachfaul. So schleift man ab, dann hat nicht mehr gesagt Kalbum, sondern Kalbu, Kalbi, Kalba, versteht man immer noch. Aber da hat man noch weiter abgeschliffen. In der Zeit von Nebukadnezar gibt es bereits um 600 vor Christus ein Chaos beim Gebrauch der Fälle. So wie im Deutschen heute, ja. Die Leute nicht mehr wissen, wann muss man Genitiv brauchen und wann nicht. Und der Lehrer fragt, hast du der Genitiv auch schon gelernt? Der Akkusativ auch schon gelernt? Ja. Dann haben wir das Kananäische, steter Formenzerfall. Aramäisch, steter Formenzerfall. Arabisch genau gleich. Überall ist das festzustellen. Und es werden nicht neue Formen gebildet, sodass man plötzlich wieder mehr Formen hat als früher. Griechisch, steter Formenzerfall. Das neue Griechische hat viel weniger Formen als das Altgriechische. Das Indoarische ist ganz krass, wie sich Sanskrit eben entwickelt hat hin zum Hindi. Also ein ganz unglaublicher Formenverlust. Ja, so ist das. Jetzt schauen wir uns mal das Latein an. Damit wurden Sie oder Ihre Kinder geplagt. Das Nomen, man hat 6 Fälle. Der Nominativ, Genitiv, Dativ, Akkusativ, Vokativ, Ablativ. Und immer schön Formen. 6 Einzahl, 6 Mehrzahl. Amicus heißt der Freund, Amici des Freundes, Amico dem Freund, Amicum den Freund, Amice. Oh, Freund. Amico durch den Freund, Amici die Freunde, Amicorum der Freunde, Amicis, Amicos, Amici, Amicis. Was ist davon geblieben, also von diesen 12 Formen im Französischen? Man sagt Ami, Freund, und in der Mehrzahl sagt man Ami, für Freunde. In der Schrift sieht man noch einen Unterschied mit dem S, aber man spricht das nicht mehr aus. Im Italienischen gibt es noch 2 Formen, amico, amico, amici, Freunde. Merkt man, in der Einzahl hat sich der Dativ erhalten und alles andere ist weggefallen. Durch Sprachfaulheit. Man hat nicht sich gesagt, ja, also ich finde, so wie Cicero und Cäsar gesprochen haben, dass sie dort schon ein bisschen überrissen, brauchen wir gar nicht, schmeißen wir mal die Fälle weg und bleiben wir bei eben Ami und Ami. Niemand hat so gedacht. Man hat einfach sprachfaul abgeschliffen und mit der Zeit hat man diese Dinge verloren. So wie man im Deutschen den Dativ verliert, früher hat man gesagt, auf dem Wege, und jetzt sagt man auf dem Weg. Und das E, das Zeichen des Dativs, ist verloren gegangen. Nicht weinen deswegen, aber einfach feststellen. Das lateinische Verb hat etwa 170 Formen. Da sind alle Passivformen sind verloren gegangen. Gut, die Kinder, die können jetzt jubeln. Im Französischen hat man heute noch etwa 40 Formen. Und der Rest ist Umschreibung mit haben und sein, avoir und être. Gehen wir zum Englisch. Modern Englisch sagen wir Stone für Stein und dann in der Mehrzahl Stones. In allen Fällen. Das war aber früher nicht so. Im Altenglischen gab es Fälle, die man unterscheiden konnte. Stain, der Stein. Stains, des Steines. Stane, dem Stein. Stane, den Stein. Und dann Plural. Stanes, Stane, Stanem, Stanes. Das ist alles weggefallen. Toll, also ein bisschen einfacher für die Ausländer. Auch beim Verb kann man das feststellen. Es ist so toll, wenn man Englisch lernt. Man hat sofort einen Erfolg. I help, ich helfe. Und dann geht es immer schön gleich weiter, außer einmal. You help. Und dann muss man sich merken, he helps. Dort muss man ein S anhängen. Aber dann ist es immer gleich. We help, you help, they help. Aber früher war das anders. Man sagte, Ik help, du helpst. He helpeth. We helpeth. Und so weiter. Gab's mehr Formen. Ein bisschen mehr Formen. Schauen wir mal das Deutsche an. Wir haben noch die vier Formen, ja? Aber eigentlich sieht man gar nicht so viel. Tag, Tages, Tag, Tag. Nominativ, Genitiv, Dativ, Akkusativ. Aber im Althochdeutschen hatte man Tag, Tages, Tage, Tag und Tagu, Instrumental, mit dem Tag. Da gab's noch ein Instrumental. In der Mehrzahl auch. Die Tage, Taga. Der Tage, Tago. Tagum, Taga. Übrigens, das wollen Sie mir ganz besonders hoch anrechnen, da das Watzmann Massiv, 2713 Meter. Ich weiß also, dass Sie so wunderbare Berge in Deutschland haben. Schauen wir noch das Verb kurz an. Wir sagen heute, ich gebe, du gibst, er gibt, wir geben. Wir haben da recht viele Formen behalten, konservativ im Deutschen bewahrt. Aber im Althochdeutschen war es doch so, dass man sagen konnte, gibu, ohne das Ich, das hieß, ich gebe. Gibu, gibis, gibit, gebames, gebet, gebant. Das war fast lateinisch, ja? Ja, aber das ist ja der Punkt. Je weiter wir bei den verwandten Sprachen zurückgehen, desto mehr verwandt sind sie. Auch Englisch-Deutsch. Die Verwandtschaft wird stärker, je weiter wir zurückgehen. Und so können wir eben das Indo-Europäische auf eine Ursprache oder wenige Ursprachen zurückführen. Aber wenn wir weiter zurückgehen, wird Hebräisch und Deutsch nicht mehr verwandt. Ja, jetzt gehen wir aber doch noch in die Schweiz. Hier der wunderbare Blick von Interlaken her zu der Eiger Nordwand. Ja, es ist eine schöne Region. Ich werde übrigens am Dienstag diesen Vortrag in Interlaken dort im Angesicht der Eiger Nordwand halten. Da spricht man ja Berndeutsch. Und im 19. Jahrhundert gab es im Berndeutschen noch ein Präteritum. Da sagte man I was für ich war. Aber jetzt haben wir im ganzen Schweizerdeutschen kein Präteritum mehr. Haben wir vollständig verloren. Wir brauchen nur noch das Perfekt. Ich bin gegangen. Ich bin gegangen. Auf Berndeutsch. Und man sagte im 19. Jahrhundert, er ging fort für er ging fort. Das haben wir nicht mehr. Übrigens, Ähnliches sieht man beim Holländischen und Afrikaans. Afrikaans ist ja, kann man sagen, ein holländischer Dialekt. Dort haben wir das Präteritum auch in Südafrika vollkommen verloren. Und die Holländer sind stolz, wir haben das Präteritum noch. Ja? Übrigens, wir kommen schon ziemlich gut aus in der deutschen Schweiz miteinander, auch ohne Präteritum. Ja. Aber es ist manchmal schon einfacher, einen präzisen Vortrag zu halten in Standardsprache. Trotz unserem Akzent und all das, ja, das müssen Sie einfach weglassen, aber man hat doch einige Möglichkeiten des Ausdrucks in der Standardsprache, die im Dialekt ein bisschen schwieriger sind. Nun kommen wir zum dritten Ergebnis. Voraussage von der Evolutionslehre aus gesehen, die Sprachgeschichte ist eine Höherentwicklung der Formen, weil es muss ja auf allen Ebenen Höherentwicklung geben, das ist ganz eindeutig falsch. Und die Voraussage vom Standpunkt der Bibel, die Sprachgeschichte ist eine Abwärtsentwicklung der Formen, also in den Bereichen, wo der Mensch nicht kreativ ist. Und das ist nun wirklich auch nachweislich richtig. Wir können also durch Deduktion den biblischen Standpunkt bestätigen, in jeder Untersuchung. Das heißt also, wissenschaftlich müssen wir da weiterarbeiten. Und von der Evolutionslehre ist jede Deduktion hat sich als falsch erwiesen. Das heißt, man muss diese Theorie aufgeben. Aufgeben. Wir können sie nicht brauchen. Das hindert den Fortschritt der Wissenschaft. Ja, ist hart. Nun, zum Schluss. Wenn ich so wirklich Gründe habe zu glauben, dass die Sprache Gottes Werk ist, dann betrachtet man die Bibel in ganz anderer Weise. Die Bibel ist also Gottes Sprechen zu uns Menschen. Gott wollte uns seinen Willen mitteilen. Jesus Christus wird genannt das Wort. Im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Und dann heißt es im Johannesevangelium, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Gott ist Mensch geworden, um zu uns Menschen zu sprechen. Der Herr Jesus Christus ist herumgereist im ganzen Land, hat Predigten gehalten, hat die Menschen gelehrt, hat ihnen erklärt, wer Gott ist, wer der Vater ist. Er hat ihnen erklärt, dass er der Sohn Gottes ist, geschickt vom Vater, und er hat erklärt, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Johannes 3, Vers 16. Und wenn wir nun sehen, wir sind sprachfähige Wesen, aber das haben wir uns nicht selber geschenkt, dann erwartet Gott auch eine Antwort. Gott spricht zu uns durch sein Wort. Gott hat zu uns gesprochen, indem Jesus Christus in unsere Welt gekommen ist, um dann auch als Opfer für uns zu sterben, der Gerechte für uns Ungerechte, damit er uns zu Gott zurückführt. Aber wir müssen antworten. Wenn wir schweigen, uns Gott gegenüber in Schweigen hüllen, dann kommen wir nicht zum Ziel. Denn es heißt ganz klar, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben hat. Das ist doch wunderbar. Das gibt also auch dem Gebet eine ganz neue Dimension. Wir Menschen können zu Gott sprechen. In welcher Sprache auch immer, Gott versteht alle Sprachen. Und so lädt Gott uns ein, dass wir zu ihm kommen im Gebet, dass wir ihm sagen, wie wir seine Gebote gebrochen haben, wie wir schuldig geworden sind in unserem Leben. Ganz unterschiedlich. Jeder von uns hat einen ganz anderen Weg hinter sich. Aber Gott sagt in der Bibel, wir dürfen mit unserer Schuld kommen und sie im Gebet Gott beim Namen nennen. Er sagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Es ist eine wunderbare Einladung. Wir können die ganze Last, alles was uns belastet, anstatt zu verdrängen, bei dem Herrn Jesus Christus abladen und können beginnen mit Gott zu sprechen. Dann können wir auch die Bibel wieder neu hervornehmen und jeden Morgen zum Beispiel einen Abschnitt lesen und wirklich im Gebet Gott bitten, sprich durch dein Wort zu mir. Und es ist etwas ganz Wunderbares, dass Menschen dann erleben, dass dieses alte Buch ist das lebendige Wort Gottes. Und wir merken plötzlich, Gott meint mich persönlich. Er spricht zu mir. Nicht, dass wir alles dann verstehen. Mark Twain sagte das sehr schön. Er sagte, wir machen nicht die Bibelverse Bauchweh, die ich nicht verstehe, sondern die ich verstehe. Aber es ist nicht so, dass es Ihnen dauernd Bauchweh macht, wenn Sie die Bibel lesen. Natürlich, die Bibel sagt uns die Wahrheit, sie sagt uns ganz klar, wo wir stehen. Aber sie macht uns auch Mut und gibt uns Perspektive fürs Leben. Und so kann durch Jesus Christus unsere Kommunikation mit Gott geheilt werden. Wir haben ja da ein Kommunikationsproblem mit Gott. Und wenn wir das heilen lassen, dann können auch Kommunikationsprobleme nach und nach geheilt werden, zum Beispiel in der Ehe, wenn es so wäre, in der Familie, mit Verwandten, mit Bekannten. Es ist wirklich etwas Wunderbares. Das Wort Jesus Christus ist in die Welt gekommen, um uns wieder neu sprachfähig zu machen. Das wünsche ich jedem, der hier ist. Danke für das lange, geduldige Ausharren. Wir sehen.